Showdown am Sonntagabend. In den Höfen bewegt sich was und Straßen NRW bewegt sich nicht.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Hertener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
André Pritzebel.
Moin.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und das allererste Thema ist natürlich das ganz Große, was jetzt am Wochenende ansteht. Am Sonntag sind Kommunalwahlen. Da wird der Stadtrat gewählt. Es wird der Bürgermeister, die Bürgermeisterin gewählt. Es wird der Kreistag gewählt, der Landrat, Landrätin. Nee, Landrat haben wir nur, glaube ich.
Landrat.
Genau. Und das RVR-Parlament. Da können wir gleich auch nochmal kurz vielleicht sagen, was das überhaupt ist. Stammzuhörer wissen es natürlich. Und ja, wir sind natürlich mega gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Aber Jochen, ich denke mal, einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin werden wir am Sonntag noch nicht küren können, oder?
Also ich bin mir zumindest recht sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Einfach weil 8 antreten und man muss ja schon wirklich enorm viel, also einen riesigen Vorsprung haben vom nächsten Bewerber, dass man da direkt im ersten Anlauf 50% der Stimmen kriegt.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das wäre das Minimum, ne? 50,1 quasi.
Plus eine Stimme.
Ja. Ja. Ja, und das war selbst bei den vorherigen Wahlen ja jetzt schon nicht der Fall.
Genau, obwohl es da weniger Kandidaten gab.
Genau. Ich weiß gar nicht, musst du beim letzten Mal Matthias Müller auch in die Stichwahl?
Ja.
Da war es auch
gegen,
schon so.
Gegen ja. Toplak und die Stimmverteilung war 49, zu 50,
ja.
Und da fehlten dem Herrn Toplak, glaube ich, 300 Stimmen.
Oha.
Und der kam eben auf knapp die Hälfte.
Deshalb wählen ist wichtig. Also bei 300 Stimmen, da kann schon so ein halber Straßenzug was ausmachen, der ja, dann vielleicht mal den einen oder anderen wählt. Und davor das Jahr weiß ich auch noch, da war Toplak auch mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, von der SPD der Kandidat.
Ich glaube, das war das große Manko des SPD-Kandidaten.
Ich glaube auch, er ward auch nicht mehr gesehen danach.
Nein, der hat sich danach vom Acker gemacht. Davor war ja Uli Petzl, den jeder kannte und der immer gewählt wurde.
Genau.
Der sich dann aber zur Emscher Genossenschaft abgeseilt hat und sein Nachfolger war gegen Toplak einfach unterlegen, womit niemand vorher gerechnet hatte.
Da war man sich ja sehr sicher, weil SPD Hochburg, ne?
Genau.
Und das wird schon gut gehen und dann kam Fred Toplak um die Ecke und sagte, nee, ich mach mal alles anders und die Leute fanden es gut. War auch spannend, ich war damals noch im Ratssaal, wo die Ergebnisse verkündet wurden und alle dann da standen und ja, der SPD-Mann dann wirklich nicht nur den Tränen nahe war, sondern wirklich am Weinen war. Ist klar, der ganze Druck der ganzen Monate vorher, der dann abfällt, aber halt dann mit so einem Ergebnis auch noch, das war nicht so schön. Aber war auch eine knappe Nummer, glaube ich, damals. Auch irgendwann mit 49-51% irgendwie sowas.
Die Prozentzahlen habe ich nicht mehr.
Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, aber das war glaube ich, ein bisschen mehr Abstand als beim letzten Mal, aber halt auch relativ knapp. Und ja, so könnte es jetzt am Sonntag, beziehungsweise dann in 2 Wochen nach dem Sonntag dann auch wieder aussehen.
Wobei die Preisfrage ja ist, wer gegen wen in die Stichwahl kommt.
Eben, ne? Das wird die ganz große Frage sein. Jetzt in früheren Zeiten hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, SPD, CDU wird es wahrscheinlich werden. Ne? So aus der Gewohnheit heraus der Jahrzehnte. Aber das hat sich jetzt in den letzten 2, 3 Wahlen ja schon ziemlich verschoben. Jetzt haben wir auch noch ein paar andere Player, die da mitspielen. Und könnte interessant werden auf jeden Fall.
Ja, aus meiner Sicht gibt es 4 Große, die alle Chancen haben, in die Stichwahl zu kommen.
Die da wären?
SPD, CDU, Toplak, AfD.
Mhm. Ja.
Man hat bei den letzten Wahlen und auch zum Beispiel in unserer Nachbarstadt Gelsenkirchen ja gesehen, dass die AfD wirklich aufgeholt hat.
Ja.
Jetzt ist in Herten die Lage mit der Top-Partei, die ja woanders nicht antritt, eine bisschen andere. Toplak hatte zuletzt bei beiden letzten Stichwahlen ja immer ungefähr die Hälfte der Stimme. Einmal 50, einmal 49, sodass man wohl davon ausgehen kann, er wird jetzt nicht bei 10% landen.
Ne? Nein, der wird schon ganz gut abräumen, glaube ich, aber hat dann durchaus Gegner.
So ist es. Ich wollte damit nur sagen, die AfD von ganz rechts hat hier einen Gegner mehr.
Mhm.
Und die Prozentzahlen, die sie zum Beispiel in Gelsenkirchen geholt hat, wird sie in Herten voraussichtlich nicht holen können, einfach weil hier andere starke Player noch vor Ort sind.
Ich glaube, in Gelsenkirchen ist er auf über 20% gekommen.
Ja.
Ne?
Mhm.
Ja, wobei ich die Befürchtung habe, dass trotzdem, vielleicht in Herten nicht, aber so in den umliegenden Städten, dass es da dann ähnlich aussehen könnte. Mal schauen. Ich meine, ist für Herten jetzt nicht so relevant dann, aber ich glaube, 20%. Ja. Halte ich fast schon für realistisch, auch in Herten.
Tja, aber ich habe mit vielen Menschen drüber geredet, also auch mit vielen Politikern. Und es ist natürlich so, keiner weiß wirklich was. Es hat jeder so seine Einschätzung, Erwartung. Prognosen. Öffentlich sagt natürlich keiner gar nichts, außer wenn man die Kandidaten fragt, sie selber sehen sich in der Stichwahl. Mhm. Aber das ist natürlich bei den kleinen Parteien, naja, dieses Pfeifen im Dunkeln im Wald.
Ja, klar. Zumal es ja auch anders als auf Bundesebene oder Landesebene auch keine Umfragen gibt im Vorfeld, ja, und somit auch eben keine Wahlprognosen.
Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Sache werden. Wir sind natürlich dabei, das können wir auch schon mal direkt einwerfen. Wir sind natürlich alle vor Ort, wir sind in Herten unterwegs, wir werden hier im Studio, in unserem Podcast-Studio, das wir am Freitag noch komplett umbauen werden, sitzen wir Sonntagabend, kurz vor Schließung der Wahllokale geht's los und werden dann eine Live-Sendung machen. Joachim ist dabei, Heinz-Peter Mohr von der Maler-Zeitung wird dabei sein, wir machen das zusammen für Mahl und Herten. Podcast-Hörer wissen ja, dass wir zusammenarbeiten, dass wir ein großes Team sind für die beiden Städte und dementsprechend werden wir die beiden Städte natürlich den ganzen Abend über beobachten und können dann hoffentlich so zum Ende der Sendung hin zumindest schon mal sagen, wahrscheinlich wird die und die Stichwahl werden. Kommt natürlich drauf an, wie lange die auszählen. Aber da auf jeden Fall reingucken. Wir machen natürlich Schalten nach draußen, also zu unseren Kollegen. André, du wirst ja unter anderem unterwegs sein mit Harald.
Ganz genau.
Auch in Mahl sind natürlich welche unterwegs und da werden wir hinschalten. Wir werden die aktuellsten Ergebnisse wieder haben und wir sind den ganzen Tag natürlich schon auch vorher unterwegs und sammeln fleißig Material, was dann auch in dieser Live-Sendung unter anderem noch Verwendung finden wird. Also ihr könnt nicht drumherum kommen sozusagen, wenn ihr bei uns auf die Seite guckt. Das nur so als Hinweis schon mal.
Ich wollte noch eine Sache zur Wahl loswerden. Es gucken ja viele Leute auf die Person des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin. Das wird eigentlich die unwichtigere Wahl sein für das, was hinterher an Politik in Herten dabei rauskommt. Mhm. Weil ein Bürgermeister kann nichts ohne eine Ratsmehrheit. Er kann natürlich Anträge stellen, Impulse geben und so. Und man muss auch sagen, es ist nicht wurscht, wer Bürgermeister ist. Also zwischen, sagen wir mal, einem grünen Bürgermeister oder einer AfD-Bürgermeisterin, das würde schon die Politik verändern.
Definitiv.
Aber das sind jetzt die krassesten Beispiele. Ob es jetzt wesentliche Unterschiede gibt zwischen, zwischen einem CDU-Bürgermeister oder einer SPD-Bürgermeisterin, ob es da gravierende Unterschiede gibt, ich weiß es nicht.
Also glaube ich auch nicht. Das hatten wir ja nach unserer Wahlarena, der großen Diskussionsrunde auch schon gesagt, dass da quasi die gleichen Antworten gegeben wurden, nur anders formuliert und mit ein bisschen, ja, mit einer anderen Zielgruppe halt. Ne? Die einen, die schlagen dann in die soziale Kerbe, die andere halt in die Recht und Ordnung.
Aber das ist natürlich vor der Wahl, also die beiden Kandidaten, die ich jetzt angesprochen habe, würden das natürlich sofort dementieren.
Ja, natürlich.
Aber es geht nach der Wahl oft um Sachfragen, die gar nicht so unterschiedlich von verschiedenen Parteien gesehen werden. Man hat das jetzt bei diesem Brief von Carsten Löcker gesehen. Der hat ja gefordert, Straßen NRW, zu dem Verein kommen wir ja noch, soll, wenn sie die Feldstraßenbrücke abreißen, eine Behelfsbrücke bauen, damit der Verkehr in Herten nicht zusammenbricht. Das haben alle Parteien unterschrieben, außer der AfD, die nicht gefragt wurde. Die hätten das vielleicht sogar auch unterschrieben, weiß man jetzt nicht. Mit anderen Worten, die Parteien sind sich in dieser Sachfrage, die total wichtig ist für Herten, einfach nur einig. Da gibt es gar keinen Dissens. Und so muss man das dann sehen bei der Bürgermeisterwahl. Wie gesagt, ein Unterschied ist es schon, ob ich nun einen von der einen Extrem oder von dem anderen Extrem im Amt habe. Aber bei vielen Kandidaten sind die Unterschiede graduell. Hm. Und bei der Ratsmehrheit, da ist es natürlich schon ein bisschen wichtiger, wie die sich sortiert. Also sprich, welche Partei ich ankreuze für einen Stadtrat.
Ja, das verwechseln ja viele auch häufig immer. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ist nicht die Person, die alleine alles entscheidet. Der Rat ist in der Regel das Gremium, das entscheidet. Der natürlich im Bürgermeisteramt bestimmte Kompetenzen liegen da, bestimmte Sachen darf ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin entscheiden, aber die großen Themen, die werden alle im Rat entschieden.
Ja.
Also da ist dann letzten Endes egal, wer vorne sitzt.
Bei Geldausgaben zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie die Summe jetzt definiert ist, aber das sind wenige 10.000 Euro. Auf jeden Fall, die eine Stadtverwaltung und damit der Bürgermeister selbst ausgeben kann. Und alles, was ein bisschen Geld kostet, muss durch den Stadtrat und dann muss der Bürgermeister fragen, na, seid ihr dafür? Und bei 8 Parteien, die da jetzt auf der Fußmatte stehen, die auch wahrscheinlich alle zumindest mit einem oder zwei Abgeordneten da reinkommen, Da wird es Koalitionen geben, wechselnde Mehrheiten. Mhm. Man braucht wahrscheinlich 3 Parteien für eine Mehrheit. Aber da ist es dann eben wichtig, wie der Bürger diese Mehrheiten zusammenpuzzelt.
Ja.
Bei der Wahl.
Und dann ist ja auch noch, kommen wir nochmal kurz zur AfD zurück, dann ja auch so diese, ich sag mal, alte Frage mittlerweile, weil sie ja in vielen Städten schon gestellt worden ist. Wie arbeitet man dann mit der AfD im Zweifelsfall vielleicht sogar zusammen? In dem Sinne, dass wenn zum Beispiel ist die AfD sagt, der Spielplatz ist komplett kaputt, da steht kein einziges Spielgerät mehr, was intakt ist, wir würden es gerne jetzt irgendwie neu machen, ne? Das ist ein Ding, ja, sagt man dann prinzipiell, der Vorschlag kommt von der AfD, wir sind dagegen. Obwohl die Sache an sich relativ eindeutig ist und mit Partei jetzt auch nicht so viel zu tun hat, finde ich, ist so eine schwierige Frage. Ne? Es gibt ja so manche Politiker, die sagen direkt, ich rede mit denen nicht, ich will mit denen nichts zu tun haben, ich werde die komplett ignorieren. Aber andersrum, an kommunalen Themen gibt es ja doch manche, wenn dann der Vorschlag gerade von der Partei kommt, ignoriert man den Vorschlag dann, ignoriert man die Sache oder geht man es anders an? Das wird ganz spannend werden, glaube ich.
Das gibt es schon seit Jahrzehnten, also wahrscheinlich noch länger, ich weiß es nicht, seit ich jedenfalls Politik beobachte, was seit Anfang der 1990er Jahre ist, ist das so, man lehnt gerne mal einen Antrag, auch wenn er richtig ist, wenn er aber von dem Falschen kommt, ab, wartet ein halbes Jahr und stellt ihn irgendwie ein bisschen anders formuliert selber.
Ja,
das gab es auch schon vor der AfD.
Und aber dann kann natürlich auch zum Teil wertvolle Zeit verstreichen. Ne?
Ja. Ja, das ist halt
auch das große Problem
was, dabei. Was macht man bei wichtigen Entscheidungen, die wirklich
zeitkritisch sind? Aber man kann hinterher sagen, wir haben beantragt, klopft sich selbst auf die Schulter
und
hofft auf ein kurzes Gedächtnis der Wähler.
Ja, und leider ist es ja bei vielen dann doch sehr kurz. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Also manche Leute lassen sich davon dann ja tatsächlich so beeinflussen.
Ja, es ist auch ein bisschen zeitraubend, diese ganzen Prozesse sich alle genau anzugucken. Ne? Also ja, Politik klar. Zu verfolgen, wenn wir es nicht beruflich machen würden, weiß ich auch nicht, ob wir immer die Zeit finden würden.
Ja, ich würde mich jetzt auch nicht in eine Ratssitzung irgendwie setzen oder in einen Ausschuss oder so als Privatmensch, weil dafür ist die Presse dann da. Da erwarte ich halt, dass dann der Lokalreporter da sitzt. Und dementsprechend, klar, das ist viel zu viel und auch viel zu kompliziert teilweise, muss man auch sagen, so als Laie. Ich meine, du hast ja mittlerweile, Joachim, du hast ja ein Fachwissen an Paragraphen, was du alles runterrattern kannst zum Thema Kommunalrecht. Das hat der normale Mensch nicht, der normale Bürger. Also hätte ich jetzt so persönlich auch nicht. Dementsprechend, klar, kann man da nicht immer so gut hinterblicken und auch nicht immer durchblicken, was ist jetzt eine Strategie, was ist jetzt tatsächlich eine Sachdiskussion, wo geht es jetzt wieder nur um Parteienpopports und wo nicht. Macht die Sache nicht einfach.
Das stimmt.
Aber
wenn es einfach wäre, dann wären wir auch überflüssig, ne?
Das stimmt allerdings auch, ja. Dann wäre vielleicht auch so ein Stadtrat überflüssig, dann würden die Sachen vielleicht auch ganz von alleine gehen.
Dann kann es eine KI entscheiden.
Genau, vielleicht kommt das ja irgendwann. Wer weiß. Fred Toplak hat ja schon die KI ins Spiel gebracht, also nicht für sein Amt, aber der hatte doch, die Top-Partei hatte doch irgendwas mit Videoüberwachung per KI auf Spielplätzen oder so. Gab es doch mal vor einem Jahr oder so einen Antrag. Ich denke mal, so solche Sachen, die werden auch öfters mal kommen. Gehe ich mal stark von aus. Hängt halt immer auch davon ab, was jetzt gerade so die großen KI-Unternehmen so propagieren. Aber da sind wir jetzt in einem ganz anderen Themenfeld wieder. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr da draußen geht wählen und macht das Kreuz an der Stelle, von der ihr überzeugt seid und denkt immer dran, was das für Auswirkungen haben kann. Und wie gesagt, wir werden euch am Sonntag auf dem Laufenden halten.
Wolltest du nicht noch was zum RVR-Parlament sagen?
Ach genau, ja, stimmt. Schon wieder vergessen, siehst du? So wichtig ist das. Ja. aber es ist tatsächlich wichtig, muss man sagen. RVR-Parlament ist unter anderem dafür zuständig, was zum Beispiel auf der Halde passiert ist mit dem Horizont-Observatorium. Das wird ja bekanntermaßen jetzt einmal neu gemacht, ne? Weil reparieren ist nicht.
Das scheint in Herten jetzt bei allen großen Dingen so zu sein. Abreißen, neu bauen.
Genau.
Alle Brücken, Horizont-Observatorium machen wir platt und
wieder dauert neu. Auch nur doppelt so lange und kostet doppelt so viel, aber
es soll immerhin danach standsicher sein.
Ja, ich bin gespannt, bis zum nächsten Sturm. Aber nein, die haben diesmal tatsächlich dann nochmal ein bisschen gründlicher gearbeitet.
Mit Netz und doppeltem Boden.
Ja, und vor allem die Ästhetik, glaube ich, auch so ein bisschen hinten vorgelassen und dafür die Sicherheit nach vorne geschoben. Ach ja,
also du sprichst wahrscheinlich die beiden Stützen
an. Genau.
Also es wird zwei Stützen geben. Die
ursprüngliche Ästhetik.
Genau, also so. Die stören die ursprüngliche Ästhetik, sind aber mit dem Schöpfer des Ganzen, mit dem Burkhard Steinrücken, Leiter der Sternwarte in Recklinghausen, so besprochen und durchgestylt, dass sie sich dann doch wieder einfügen. Die werden nämlich so gebogen sein wie die Bögen, diese Stahlbögen selber sind und halten dann wohl beides. Also die ästhetischen Fragen, also dass es sich einfügt, sieht dann aus wie so eine weitere, ja, wie soll man sagen, wenn man so einen Globus hat, wie so eine Linie, die sich eben um den Globus wölbt, nur eben halb hoch. Und gleichzeitig sind sie trotzdem, obwohl sie gebogen sind, wohl Stützen, die wirklich das Ding stabilisieren.
Ja, das kannst du ja heutzutage am Computer wunderbar simulieren, wie dann die Kräfteverteilung ist, welche Stellen den meisten Druck aushalten
müssen. Kannst und du so gut simulieren, wenn das Windgutachten, was du in den Computer einspeist,
richtig ist.
Korrekt ist.
Ja. Genau.
Ja. Und vor allem ist natürlich schön, dass es da endlich mal voranging, weil wie lange hat der Gerichtsstreit jetzt gedauert?
16 Jahre.
16 Jahre, ne? Das ist ja Wahnsinn. Und die ganze Zeit ist es im Grunde genommen eingezäunt und ist einfach für keinen nutzbar. Das ist ja das wirklich Traurige dabei.
Ja. Ja, das ist immer das Ding, dass solche Sachen dann auch noch so ewig lange dauern, gerade wenn ein Gerichtsprozess noch mit
anhängig ist. Guck mal, und schon sind wir wieder weg vom RVR-Parlament. Das scheint wirklich ein bisschen
Genau, wir springen heute so ein bisschen. Nein, aber das RVR-Parlament ist unter anderem dafür zuständig, die Gelder jetzt zu beschließen, damit man es überhaupt finanzieren kann, weil ich habe die Zahlen jetzt im Kopf, wie viele Millionen waren es jetzt? Viele, auf jeden Fall.
Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber es werden um die 10, wenn ich mich nicht irre. Ursprünglich waren es 2,5.
Ja. Und das muss halt beschlossen werden. Und das macht dieses RVR-Parlament neben ganz vielen anderen Sachen. Also deshalb ist auch nicht ganz unwichtig. Also wenn euch so gerade sowas wie die Halden oder so interessiert und für euch wichtig ist, da werden viele dieser Entscheidungen getroffen, die darauf Auswirkungen haben. Deshalb auch beim RVR-Parlament genauer mal hinschauen, wen ihr da ankreuzt.
Ja.
Ja, jetzt haben wir es aber.
Ich glaube auch.
Gut, dann machen wir jetzt kurz Werbung. Alles, über das wir hier sprechen und natürlich die Wahl, habe ich ja gerade schon gesagt, findet ihr bei uns auf der Website. Hertner-allgemeine.de ist die Adresse. Die HA Plus App gibt es für Android und iOS. Und da findet ihr nicht nur unseren Podcast, da findet ihr nicht nur Wahlberichterstattung, sondern alles, was mit Herten und Umgebung zu tun hat. Plus exklusive Sachen über Schalke und BVB und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Und im Moment haben wir noch das Angebot 2 Monate für 1 Euro. Also pro Monat 50 Cent. Einfach mal zum Testen. Ganz unverbindlich. Könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen, wenn es euch dann doch nicht gefallen sollte. Aber so könnt ihr dann einmal alles durchschauen, habt vollen Zugriff und habt hoffentlich Spaß dabei und könnt uns dann auch sehen, falls ihr uns jetzt nur hört. Und des Weiteren haben wir natürlich nach wie vor unsere Taschengeldjäger-Aktion. Da geht es um Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen im Raum Marl und Herten. Und da könnt ihr euch bewerben unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE. Da stehen auch alle weiteren Infos noch, auch zu welchen Zeiten. Ich glaube, das ist mal freitags und samstags, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht ist das ja was für euch oder für eure Kinder, je nachdem. Und Tele-Sales-Manager für unseren Werbemarkt suchen wir auch nach wie vor. Da schaut einfach mal unter exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr die komplette Beschreibung, was ihr mitbringen müsst. Ihr habt auch direkt ein Bewerbungsformular dort. Und vielleicht können wir euch dann hier im Hause irgendwann mal begrüßen. Als nächstes kommen wir mal zu einem Thema, was wir hier schon so häufig hatten, aber was immer wieder für Neuigkeiten sorgt, die Herthener Höfe und die Innenstadt. Da tut sich nämlich tatsächlich schon wieder was. Die Agentur für Arbeit, die wird jetzt endlich in die Höfe einziehen. Das ist ja so der erste Mieter, der überhaupt bekannt gegeben worden ist damals. Die haben, glaube ich, einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen direkt. Und die dürfen jetzt endlich ihre Räume beziehen, was eigentlich ganz gut ist. Die Mitarbeiter wird es freuen, gehe ich mal von aus, weil das alte Gebäude ist schon seit langer, langer Zeit eigentlich gar nicht mehr geeignet und vor allen Dingen viel zu eng und baufällig und es wird einfach Zeit. Also die haben wirklich seit dem Tag, an dem das entschieden worden ist, glaube ich, auf heißen Kohlen schon gesessen und drauf gewartet. Und jetzt soll es im Laufe des Septembers tatsächlich soweit sein, dass dann die Agentur dort untergebracht wird. Des Weiteren, ich glaube, ein Hals-Nasen-Ohrenarzt ist jetzt mittlerweile drin. André, du hast ja immer einen ganz guten Überblick, ne?
Genau, Hals-Nasen-Ohrenarzt hat mittlerweile eröffnet. Zur Erklärung ist auch wieder mal das C-Gebäude, das als erstes eröffnet hat.
Das zum Busbahnhof.
Genau, sind jetzt in der ersten Etage untergebracht und im Herbst möchte dort auch im C-Gebäude Etage höher dann auch da ein Zahnarzt eröffnen.
Genau.
Am Jobcenter ist halt relativ interessant, dass es jetzt wirklich mal ein ganz anderes Gebäude ist. Nicht das C-Gebäude, sondern das sogenannte B-Gebäude an der Ecke Feldstraße, Kaiserstraße.
Ach, das hintere.
Ah, genau. Okay.
Da, wo lange diese Fenster am Boden rumstanden. Ne?
Ganz genau, ganz
ist
genau.
Denn, ich habe die letzten Tage nicht mehr so drauf geachtet. Ist denn der Baufortschritt so, dass man sagen kann, oh, sieht fertig aus?
Ich würde es so nicht sagen. Ich habe es gestern noch gesehen. Aber man sieht, es geht voran, sagen wir mal so. Also die ziehen da ihre Trockenbauwände und Belüftungsanlage und so weiter. Das wurde jetzt in den letzten 2-3 Wochen da reingezogen. Aber es sieht noch nicht so ganz fertig aus irgendwie.
Naja, also viel Zeit bleibt nicht mehr. Also das Jobcenter hat zumindest angekündigt, am 23.09. ihre ersten Kunden da empfangen zu wollen.
Ja, das ist machbar. Zumal man kann ja von außen immer nur die Flure sehen. Also jetzt nicht unbedingt das, was drinnen ist. Zumindest von der Seite aus sieht man nur die Flure. Das heißt, wie es dann in den Räumen tatsächlich aussieht, kann ja sein, dass die da schon weiter sind.
Das ist richtig, klar.
Ja, aber das ist dann schon mal der nächste Mieter. Ich habe auch gesehen, die Tiefgarage hat jetzt eine Ampel bekommen.
Immerhin.
Immerhin. Man kann sie immer noch nicht nutzen, aber sie hat eine Ampel jetzt schon mal. Und als ich da gestern so im Stau stand an der Kreuzung, dachte ich mir auch, das wird lustig werden, wenn die Tiefgarage irgendwann mal in Betrieb ist.
Oh ja. Oh. Ja. Wieder das Nadelöhrfeldstraße.
Ich weiß gar nicht, wie ist da überhaupt der Plan? Ist da nur Einfahrt oder auch Ausfahrt? Hast du das im Kopf
zufällig? Nee, bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob da auch beides eventuell geplant ist. Eine andere Zuwägung dazu wäre ja noch, das ist glaube ich die Theodor-Heuss-Straße.
Konrad Adenauer,
da vertue ich mich immer mit, danke. Das ist ja dann genau gegenüber der Härtner Höfe. Da wäre eben auch noch eine Einfahrt. Ob das Ganze dann so gelegen geregelt ist, eine Seite einfahren, andere Seite ausfahren, ich weiß es ehrlich gesagt.
Wäre ja clever eigentlich. Also,
auf jeden Fall.
Weil wenn die Leute es auch noch auf die Feldstraße wieder raus sollen von da.
Dann geht stundenlang gar nichts.
Ja, vor allen Dingen dann eigentlich dürfte es dann sagen, nur rechts raus, woran sich dann viele Leute wahrscheinlich wieder nicht halten. Und dann hast du da auch wieder Chaos.
Wobei, wenn man in den Zeiten des Berufsverkehrs, also morgens und nachmittags so, weiß nicht, ab 3, 2:30 etwa schon bis 6, wenn man da versucht, aus dem Parkhaus raus auf die Feldstraße, das ist immer ein Abenteuer.
Auf jeden Fall. Ja, eben. Also da wird sich im Parkhaus dann der Stau bilden letzten Endes.
Würde ich dann auch befürchten, ja.
Genau. Weil jetzt gerade, ich meine, jetzt gerade kommt natürlich hinzu, Kaiserstraße gesperrt, unheimlich viel Verkehr bewegt sich jetzt über die Kaiserstraße. Aber auch abseits davon ist dort einfach ein Nadelöhr, wo unheimlich viel immer herfährt.
Ja, klar. Und du hast natürlich auch viel Schülerverkehr auch, muss man auch sagen. Die meisten gehen zwar über die andere Seite zum Gymnasium, aber du hast trotzdem sehr viele, die da langfahren. Alleine das schon, wenn dann die Turnhalle irgendwann fertig ist. Ich würde mal stark davon ausgehen, da wird es auch irgendeinen Weg geben, den viele Schüler nehmen werden von der Feldstraße aus.
Dann hat man auch noch Fahrräder wahrscheinlich da in diesem Knubbel.
Ja klar.
Na klar.
Merkt man ja jetzt schon, jetzt haben sie ja wieder die Seite beim DRK, Turnhalle, Höfe, die war ja lange Zeit gesperrt, der Bürgersteig und jetzt ist er wieder offen. Nutzen auch viele Radfahrer und wenn die dann da runterpreschen, kommen von der Feldstraßenbrücke. Das ist dann an so einer Ausfahrt von der Tiefgarage auch nicht so dolle. Also dann hoffen wir mal, dass es wirklich eine Einfahrt nur ist. Und selbst da wird es gefährlich, kann ich mir vorstellen, weil viele Leute vergessen ja, dass man den Kopf drehen kann tatsächlich, wenn man, bevor man abbiegt sogar.
Schulterblick.
Ja, ja, so heißt das, ne?
Ja, klar.
Ja, manche Leute wissen das nicht. Ist wirklich so. Naja, dann haben wir aber noch ein paar andere Sachen in der Innenstadt. Da hat sich jetzt auch was getan. Die Postfiliale im Kaufland hat geschlossen. So halb. Also die Räume, wenn sagen wir so, man steht jetzt am Kassenbereich, kommt gerade aus der Kasse raus quasi, aus dem Kaufland. Da war ja rechts immer die Post sonst. Das Ladenlokal ist es leer. Und dafür gehen jetzt alle nach links in den Lotto-Totto-Laden. Das ist wohl der gleiche Besitzer. Oder gleiche Betreiber und die haben das Postgeschäft jetzt einfach in den Lotto-Totto-Laden verlagert, was natürlich dafür ordentlich Kundensturm sorgt. Also da ist jetzt ordentlich was los, aber für alle, die sich jetzt wundern, wo kann ich denn jetzt meine Postgeschäfte quasi abwickeln, wo kann ich ein Paket abholen oder so, wenn es in dieses Gebäude geschickt wurde, es ist jetzt in diesem Ladenlokal, wo man sonst auch Zeitschriften und Zigaretten bekommt. Und wir haben noch den ehemaligen Chibo-Laden, da haben wir noch nicht herausgefunden, was da hinkommt, aber man sieht Handwerker mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das nur vom Eigentümer ist, dass der das einmal sanieren lässt, aber das sah nach mehr aus irgendwie.
Es wäre ja auch sehr zu wünschen, wenn da was passiert, ne? Ja. Weil da sind 3 Leerstände direkt nebeneinander.
Eben, da haben wir einmal den ehemaligen türkischen Supermarkt, wir haben Tara M war das, genau. Und halt Chibo. Und Chibo ist ja auch noch so ein Goldstück, weil es halt über Eck ist, mit einer riesigen Fensterfront. Direkt schräg gegenüber ist halt Glashaus, dann der Bau mit Gartenbröcker drin, der Zugang zum Markt läuft da durch. Also es ist schon ein sehr schönes Ladenlokal und ich glaube auch ein sehr attraktives für viele.
War auch immer gut besucht, ne?
Ja,
also die Tische hatten immer Kundschaft oder jedenfalls oft. Und ich habe da auch gerne meinen Kaffee gekauft.
Ich auch. Also es war immer so ein schöner Weg, morgens auf dem Weg zur Arbeit bin ich da eh immer lang gelaufen. Und auch so ein netter Cappuccino so morgens ist ja ganz, ganz schön. Und ich habe letztens schon mal gesagt, das war tatsächlich sogar im Winter, dass die Leute dann mit Decke morgens schon draußen da saßen. Hauptsache man hat sein Käffchen da getrunken. Mhm. Und das war auch immer so ein sozialer Treffpunkt, sage ich jetzt mal. Gerade für ältere Leute, die dann so ihren Tag beginnen und dann mit ihren Freunden und Bekannten ein bisschen plauschen wollen. Ja, aber gab ja auch einen ganz verständlichen Grund, warum der Laden jetzt zugemacht hat. Die Besitzerin, ja, leider, Ines Franke, die ist es in Rente gegangen. Die hat halt gesagt, so nach 40 Jahren Selbstständigkeit wird sie auch ganz gerne in meinen Ruhestand irgendwann gehen. Ja, nur es hat sich kein Nachfolger gefunden. Und ich glaube, das ja liegt auch so ein bisschen an den Höfen, würde ich fast vermuten. Weil da wird es ja dann bei Edeka zieht er ein, ne?
Ja, ja, da soll Malzers reinkommen, die Bäckerei mit eben,
genau,
auch im Café.
Und zumal ja so eine Chibo-Ecke in vielen Supermärkten auch noch mit drin ist. Das haben wir im Kaufland, gibt es ja eine. Da sagte die Betreiberin von einem Chibo-Shop auch schon mal, ja, manchmal ist das halt auch so ein Faktor, dass die Leute, wenn sie eh bei Kaufland sind, dann lieber da eben schnell das aktuelle Angebot mitnehmen. Da gibt es ja dann keine Kaffeetheke oder so, aber ja, auch das ist ein Faktor, weswegen vielleicht dann sich auch kein Nachfolger gefunden hat, weil gesagt wurde, ist vielleicht ein bisschen zu riskant.
Ja, schade.
Ja, ne? Ja, zumal natürlich da an der Hermannstraße direkt gegenüber eben auch schon ein Café existiert, eben plus Bäckerei.
Ja, ja, wobei das ja auch nur vormittags eher frequentiert ist. Gegen Nachmittag wird es da ja ein bisschen weniger schon. Also da war...
Ach, ist ein bisschen wetterabhängig.
Ja, kommt immer darauf an.
Klar, wie immer.
Hatte immer so einen Eindruck, dass bei Chibo mehr los ist. Mhm. Also zwar kleinere Laden, aber... Naja, aber auf jeden Fall was Neues kommt da rein. Wir werden dranbleiben und sobald wir was erfahren, erfahrt ihr es natürlich auch. Wir können eigentlich nahtlos, wir haben ja gerade schon angeschnitten, Thema Verkehr, können wir es nahtlos eigentlich übergehen, ne? Ins nächste Thema.
Straßen-NRW hattest du in der,
genau,
Ankündigung, meine Lieblingsbehörde.
Ja, unser aller Lieblingsbehörde. Straßen-NRW hat ja, oder fangen wir so rum an. Es gab ja einen Unfall an der Blechecke, Überraschung. Diesmal ein bisschen schwerer, ich hoffe, dem Mann geht's wieder gut mittlerweile. Der ist mit seinem Auto vor einen der Ampelmasten gerasselt und der ist dadurch umgeknickt. Die komplette Anlage musste außer Betrieb genommen werden und dann wurde ein paar Tage später eine Baustellenampel dort eingerichtet, was auch nicht so ganz einfach war, weil da gibt es ganz viele verschiedene Schaltungen, noch für Bus eine extra und dann gibt es da die Allee des Wandels, die ein paar Meter weiter ist, wo die nächste Fußgängerampel direkt ist, schon auf der Feldstraße. Ja, und diese Baustellenampel steht da jetzt immer noch und eigentlich sollte das jetzt schon gar nicht mehr der Fall sein, ne? Also ja. Was war eigentlich der Plan?
Der Plan. Also erstmal erfährt man von Straßen-NRW nur einen Plan, wenn man hartnäckig und schriftlich nachfragt. Ansonsten erfährt man gar nichts.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben schriftlich angefragt und erfuhren, dass die Ampel da seit 6 Tagen schon fertig ist. Mhm. Was aber nicht der Fall ist. Mit anderen Worten, sie haben uns angekündigt, sie wird fertig, aber sie wurde nicht fertig.
Das vielleicht wiederum, ist sie ja fertig, aber die haben die einfach noch nicht in Betrieb genommen.
Ja, das haben sie dann sehr geschickt verheimlicht. Also es hat da niemand Bauarbeiter gesehen in den letzten Tagen. Nee. Ja, also was das wirklich Lästige an der Behörde ist, kann ja immer mal irgendwas länger dauern oder die ausführende Firma hat, was weiß ich, Krankheit oder irgendwas. Die teilen nur nichts mit. Die behalten immer schön alles für sich, die ja. Jungs und Mädels bei Straßen-NRW. Ich habe auch eine Anfrage zur Standsicherheit der Feldstraßenbrücke geschickt. Da wird jetzt auch intensiv drüber nachgedacht, glaube ich, aber erstmal wird da gar nichts mitgeteilt. Und
ist in dem Fall vielleicht aus Behördensicht doch besser so, wer weiß.
Ja, also wir haben bei uns in der Redaktion ja oft Straßenthemen als Ärgernis, weil Schlaglöcher irgendwo sich häufen oder was auch immer. Sobald Straßen-NRW mit im Spiel ist, und die sind halt oft mit im Spiel, für diejenigen, die es nicht wissen, eigentlich heißt das Ding Landesstraßenbauamt. Das erklärt auch vielleicht ein bisschen mehr. Es ist wirklich ein Amt, ne? Und nicht sowas Modernes mit .nrw. Das ist nur der Anstrich. Und dieses Amt ist wie eine typische Mittelbehörde. Die haben halt keinen direkten Kontakt zum Bürger, anders als eine Stadtverwaltung. Also sprich, wenn irgendwas in Herten im Argen liegt, ruft man ja meistens die Stadt an und sagt, ey, mach das heile. Hm. Dann kriegen die Druck vom Bürger. Manche sprechen auch ihre Ratsvertreter an, dann machen die Druck im Rathaus. Bei Straßen NRW, die haben diesen Kontakt zum Bürger nicht, die haben Kontakt zu ihren Akten. Und so behandeln sie auch Baustellen. Die arbeiten die nach Aktenlage ab oder nicht ab.
Ja.
Steht man in der Prioritätenliste. Die haben auch mal irgendwann die Feldstraßenbrücke von Priorität Nummer, ich glaube es war 23, auf irgendwas in den 70ern zurückgestuft. Teilen das aber erstmal nicht mit. Das mag ja auch durchaus super Gründe haben, ne? Aber die arbeiten eben so mehr für sich, um es mal so zu formulieren. Und das ist ein großer Nachteil, wenn man zum Beispiel Baustellen koordinieren will. Ne? Wenn man gucken will, wann kommt ihr, wann macht ihr dies und das? Weil dann machen wir jetzt nichts. Dann von mir aus der Brücke nebenan. Naja, wenn die eine Behörde so vor sich hinschweigt, ist das schwierig. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, ein Führender, sagte mal, die sind in der ganzen Straßenplanung der Endgegner.
Ja, das glaube ich.
Einfach, weil sie so intensiv schweigen.
Hm. Ja, eben. Oder sie sagen halt einfach nur, ja, geht nicht und schweigen dann.
Ja. Also, das Beste ist aus meiner Sicht, wenn man, es reden ja viele von Bürokratieabbau, wenn man bei diesen Mittelbehörden ansetzt. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen den Segen von vielen Bezirksregierungen, Landschaftsverbänden, den Regionalverband Ruhr, der ja auch eine Behörde ist, eine Planungsbehörde. Was haben wir noch? Zum Beispiel Landesstraßenbauamt.
Ja.
Wir haben Wasserschifffahrtsverwaltungen und was nicht alles. Die arbeiten alle sozusagen recht fernab vom Bürger. Und wenn man Bürokratie vereinfachen will, muss man eigentlich diese Mischzuständigkeiten abbauen. Ne? Also dass eben außer der Stadt, die natürlich an Kreuzung XY für fließenden Verkehr sorgen muss, wenn man den Straßenbaulastträger Straßen NRW, also den, dem die Straße im Grunde gehört, der ist dann mit zuständig. Eventuell geht da auch noch eine Kreisstraße ab. Das gibt es zum Beispiel gerade an der Feldstraßenbrücke. Ja. Dann ist die Kreisverwaltung mit zuständig und unter der Brücke fährt die Eisenbahn her, also ist die Deutsche Bahn und die ist ja eine Megabehörde. Ja,
die ist noch schlimmer als Straßen NRW.
Ja, das kann man so sehen. Ist die auch noch zuständig? Bis die sich untereinander verständigt haben, geht alleine an Wartezeit für den ganzen Schriftverkehr, gehen Wochen, Monate, manchmal Jahre ins Land.
Ja, klar.
Das heißt, diese Mischzuständigkeiten sind des Teufels, wenn man in Deutschland irgendwas bewegen will. Und aus meiner Sicht sollte man die Ortskenntnis, die man in so einer Stadtverwaltung hat, nun ging die gerade schief an der Uhlandstraßenbrücke, aber
Kenntnis hatte man ja.
Sagen wir mal, die Ortskenntnis und Sachkenntnis, die theoretisch in der Stadt wirklich besser ist als in irgendwelchen Mittelbehörden, sollte man nutzen und die Zuständigkeiten mehr auf die Städte oder eben direkt aufs Land, aber nicht noch mit Mittelbehörden dazwischen organisieren.
Da hat der Kollege Oliver Brause ja heute oder für euch gestern einen schönen Bericht rausgebracht über die Schützenstraße, wie da die Situation für die Radfahrer ist. Und da ist genau das so ein Punkt. Es geht im Grunde genommen an vielen Stellen einfach nur um die Bemalung der Straße, die halt mittlerweile kaum noch zu erkennen ist oder an manchen Stellen gar nicht vorhanden. Ja, und da kommt dann genau das, ne? Straßen NRW, es bewegt sich alles langsam. Ja, und wir müssen dann ja hier diese Firmen erstmal beauftragen und dann gibt es Prioritäten und so weiter und so fort. Warum kann man nicht einfach sagen seitens Straßen NRW, hey, liebe Stadt Herten, könnt ihr da mal ein bisschen Farbe drauf machen? Ende. Das wäre so einfach, weil ich glaube, die Stadt Herten, wenn es der ZBA machen würde, die würden es deutlich schneller und einfacher hinkriegen, als wenn jetzt so eine Behörde aus Düsseldorf oder Bochum ist unsere Niederlassung ja zuständig. Bochum. Wenn die dann anfangen, nochmal Ausschreibungen und so weiter und dann ist das in Prioritätenliste Nummer 300 irgendwas und das plant man dann mal für 2028 oder was weiß ich. In dem Fall weiß ich jetzt nicht, ob man es wirklich dafür plant. Aber das kann doch nicht sein, dass so ein Eimer Farbe letzten Endes, mal ein bisschen übertrieben, dass es daran scheitert, weil diese ganze Bürokratie da vorsteht und man nicht stattdessen einfach sagt, hey, ihr lieben Leute vor Ort, macht doch einfach mal. Wir geben euch die Erlaubnis. Fertig.
Ja, wäre schön.
Ja, aber das ist eine Sache, die können dann Leute wie Carsten Löcker vielleicht irgendwann mal ändern noch oder sein Nachfolger, Nachfolgerin oder auf welcher Ebene wird sowas entschieden? Landesebene?
Das müsste man im Land entscheiden.
Ja, dann wäre er einer von denen.
Der wird aber den Deibel tun.
Das ist die andere Frage.
Das ist eine Revolution, die man da anzetteln würde. Ja, ich finde sowas notwendig, aber das ist auf vielen Ebenen in Deutschland notwendig. Das ist ja... Wir hören das Wort Bürokratieabbau ja alle immer, ne, von allen möglichen Politikern. Das heißt, die haben das wohl erkannt, dass das so ist. Das Dumme ist, der Ablauf, also wie Politik in Realität umgesetzt wird, ist meistens so, dass, sagen wir mal, eine Bundesregierung, wahrscheinlich auch eine Landesregierung oder sogar hier unser kleines Herten, wenn es sich vornimmt, wir bauen jetzt Bürokratie ab. Das Normale ist, dass man dafür erstmal ein Ministerium schafft. Also Bürokratie aufbaut, weil ein Politiker selber macht gar nichts. Der beauftragt eine Verwaltung, etwas zu tun. Und die Verwaltung sagt ihm, ja, Moment, da haben wir gar keine Leute für und gar keine Fachkompetenz. Da muss uns erstmal Personal geben. Ja, und dann macht der Politiker das vielleicht und dann hat er am Ende mehr Bürokratie geschaffen.
Also so Feuer mit Feuer bekämpfen.
Ja, das ist...
Und am Ende kommt Feuer raus.
Das ist wirklich nicht angenehm, dieser jetzige Zustand.
Aber... Irgendwas müsste mal geschehen.
Ja, manchmal müssen die Sachen schlimm werden, bevor sie besser werden. Im Moment sind wir noch auf dem Weg zum Schlimmwerden.
Ja, gerade mit so Sachen wie auch Brücken. Also da sind Straßenmarkierungen, sind da glaube ich das geringste Problem noch.
Ja.
Ja gut, wir werden es natürlich weiter verfolgen. Vor allem was auch die Blechecke angeht, dieses Konstrukt da.
Also ich werde gleich mal vorbeifahren und schauen, wie es denn jetzt aussieht.
Ja.
Ich denke mal, heute... kommt da noch ein Artikel, der auf www.hertenallgemeine.de zu lesen ist.
Sehr schön. Also, bei uns vorbeischauen, wisst ihr ja.
Spätestens morgen. Mal gucken.
Auf jeden Fall diese Woche noch.
Ja, also das ist fest versprochen, anders als Straßen-NRW, das kriegen wir hin.
Genau. Also wir haben da nicht so lange bürokratische Abläufe. Wir müssen nicht erst 5 Meetings machen, um zu bestimmen, wann ein Artikel rauskommt. Angesichts der Zeit gehen wir jetzt mal aufs Wochenende, weil da gibt es nicht nur die Wahl, da ist jede Menge los in der Stadt. Fangen wir mal an. Am Freitag, der Weinmarkt startet in der Innenstadt. Und zwar ab 17:45, da wird Matthias Müller, der Bürgermeister, das Ganze eröffnen. Ab 19 Uhr singt dann das Duo Just for Fun. Ab 20 Uhr Take Two. Das ist so die musikalische Begleitung. Und so ähnlich sieht es dann auch Samstag und Sonntag aus. Da haben wir auch einmal Just for Fun, die auftreten, und dann ab 19 Uhr The Servants am Samstag, und am Sonntag geht es mit dem Programm um 13 Uhr schon los. Da ist Big Wheel da, 14.30 Uhr, Seba und die Wunderkids. Um 15.15 Uhr Big Wheel nochmal und um 17 Uhr nochmal das Duo Just for Fun. Und drumherum gibt es natürlich jede Menge Weinchen zum Probieren und natürlich auch noch weitere Leckereien. Und parallel dazu haben wir das Familienfest in der Innenstadt, das am Samstag stattfindet, und zwar von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz. Also da könnt ihr auch hingehen. Da gibt es ein riesiges Angebot, Spiel- und Bastelaktionen, Sport und Bewegung, Essen und Trinken natürlich, ein Bühnenprogramm mit Tanz und Musik. Das ist, ja, wie der Name Familienfest schon sagt, ein Fest für die ganze Familie, also auf jeden Fall mal hingehen, wenn das Wetter halbwegs mitmacht. Da ist genug zu sehen und zu erleben. Dann geht's noch weiter. Wir haben noch einen Spendenlauf am Samstag, und zwar die Hermann-Schäfers-Stiftung. Die sammelt wieder Geld am Jugendzentrum Nord im Baccomatal. Ab 10 Uhr geht's da los. Und wenn ihr da mitlaufen wollt, eine Strecke sind 800 Meter. Kann man so oft laufen, wie man will oder kann. Und pro Runde, pro 800 Meter, geben die Sponsoren der Veranstaltung 25 Euro in die Kasse, und so wird dann das Geld gesammelt. Wer privat spenden will, darf das natürlich auch, muss es aber nicht. Wer läuft, das reicht schon quasi. Ist eine schöne Aktion, gab es schon ein paar Mal, und dieses Jahr wieder, wie gesagt, Samstag ab 10 Uhr am Jugendzentrum Nord. Dann haben wir noch das Kartoffelfest. Das findet, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie der Karnevalsverein heißt. Wer ist im Kopf?
Oh. Das weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt ad hoc auch nicht.
Okay, bei den Karnevalisten auf jeden Fall. Die feiern bei Gut Grün ab 16 Uhr. Da gibt es Reibeplätzchen, Pommes und Kartoffelsuppe. Auch schon lange Tradition, und da kann man auch mal schön vorbeischauen.
Gut Grün in Schärlebeck, ne?
Genau.
Riedstraße.
Ja. Bekannt aus der letzten Podcast-Folge.
Ja, genau.
Dann gibt es noch das Oktoberfest beim Löschzug Herzen, das ist die Freiwillige Feuerwehr in Herten-Mitte. Die feiern in ihrer Wache am Samstag ab 18 Uhr. Letztes Jahr auch schon eine riesige Sause, die Jahre davor auch schon. Also von daher, wenn ihr richtig abfeiern wollt, ist da auf jeden Fall der Ort, an den ihr hingehen solltet.
Kann man ja alles wunderbar. Wie geht man da hin? Im Dirndl, Lederhosen oder in Florians Jünger
Outfit? Wie man will. Also ich glaube, wenn du da so komplett als Angriffstrupp mit Atemschutz und so ankommst, ich glaube, du wirst gefeiert, aber dann hast du nicht viel Spaß beim Tanzen.
Nein. Das wäre dann einfach Oktoberfest mal anders.
Genau, also man muss sich jetzt nicht bayerisch kleiden oder so, um da hinzugehen. Also okay. Da kann man ganz normal feiern. Wer will, kann das natürlich tun, klar. Aber das ist jetzt nicht irgendwie Voraussetzung, um da reinzukommen oder so.
Gibt es ja manchmal, ne?
Ja, manchmal gibt es solche Feste, aber wenn ich so die Bilder aus dem letzten Jahr im Kopf habe, da liefen so viele Leute rum, die kein Dirndl trugen.
Okay.
Ich gehe mal stark davon aus, dass man dann auch so reinkommt. Und dann haben wir am Sonntag noch eine kleine Sache für Autofreunde. Da gibt es das Italo-Forum auf Ewald von den Fiat-Freunden Rhein-Ruhr. Die veranstalten das. Sonntag 10 bis 19 Uhr. Da kann man wunderschöne italienische Autos sich angucken. Natürlich nicht nur Neuwagen, sondern vor allen Dingen auch ältere. Und da gibt es dann auch drei Wettbewerbe. Und zwar den Show-and-Shine-Contest, wo es einen Sonderpokal gibt, der verliehen wird. Dann gibt's das ist das Best-of. Dann gibt's noch den Shine-and-Show-Contest generell. Da gibt's 20 Pokale.
Mamma mia.
Da werden die schönsten Autos wahrscheinlich prämiert, würde ich mal jetzt von ausgehen. Und es gibt noch einen Tankgutschein für denjenigen, der die weiteste Anreise hatte von denen, die da mit Oldtimern hinkommen.
Ich käme aus Langenbochum, habe ich da Chancen?
Ich weiß nicht. Wenn du einen Oldtimer fährst, vielleicht.
Hm. Du kannst ja einen Schlenker über Berlin machen oder so, dann klappt das vielleicht.
Aber ich glaube, ich bleib bei italienischer Küche.
Die ist auch nicht verkehrt. Die gibt's garantiert da auch irgendwo dann. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, Zeche Ewald am Sonntag. Und am Sonntag, wie gesagt, ab 8 Uhr öffnen die Wahllokale. Die Wahlbenachrichtigung solltet ihr alle schon bekommen haben. Und vielleicht habt ihr sogar per Brief schon gewählt, wer weiß. Ansonsten von 8 bis 18 Uhr sind die Lokale geöffnet und wir sind ab morgens natürlich auch schon mit dabei. Und ihr findet bei uns im Web dann Live-Ticker-Berichterstattung, Videos, Fotos, alles, was man so braucht. Und wie gesagt, ab abends dann ab 17:45 auch eine Live-Sendung hier aus dem Studio, wo wir euch dann den ganzen Abend auf dem Laufenden halten.
Und wir drücken den Jungs in Schärlebeck die Daumen, ne? Die da im Wahllokal sitzen und zählen.
Ist es bei das, der Bundestagswahl hat es ein bisschen länger gedauert, ne?
Stimmt. Da war Schärlebeck sozusagen der Nägelkauer, wie heißt das? Nailbiter, sagt man ja, ne? weil die einfach nochmal und nochmal und nochmal gezählt haben. Also die haben uns ein bisschen auf die Folter gespannt. Also, liebe Grüße nach Schärlebeck, diesmal prompten Zählerfolg.
Ich habe auch schon nachgeguckt, wie lange ich arbeiten muss am Sonntag. Bei der letzten Kommunalwahl war es 22:30, da kam das letzte Ergebnis. Ja. Ich hoffe, es wird ein bisschen früher. Wir werden auch nicht bis zum bitteren Ende machen, aber so lange, bis wir dann zumindest sagen können, oh, das wird wahrscheinlich die Stichwahl werden, das wird wahrscheinlich so ungefähr die Verteilung im Stadtrat werden.
Also und wenn das nachts um 2 noch nicht feststeht, dann gehen wir schlafen.
Ich glaube, bis dahin sind wir offline. Also zumindest mit der Sendung und unser Live-Ticker, gut, der wird bis zum bitteren Ende, glaube ich, laufen. Ja. Also da werden wir dranbleiben.
Und für alle, die nicht bis nachts um 2 dauernd klicken wollen, ab morgens 5, 6 kommt dann wirklich wieder was Neues, ne?
Genau, ja. Da sind wir auch wieder am Start.
Also spätestens dann hat man ja alle Ergebnisse.
Ja. Und das Schöne ist, dass das, was ihr bei uns findet, das findet ihr nicht bei den großen Öffentlich-Rechtlichen unbedingt. So, zumindest nicht so im Detail und wenn, dann wahrscheinlich nur im Videotext irgendwo oder so. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuklicken und reinzuschauen bei uns. Gut, und jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gemacht. Hey, wir sind ganz schön ins Labern gekommen heute, aber muss ja auch mal sein. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Euch beiden, vielen Dank fürs hier sein.
Gerne.
Gerne. Und wir sehen uns nächste Woche oder vielleicht am Sonntag schon. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ciao.